In der DFL ist es aber so, da werden wir für ganz viele Themen 0,0 ernst genommen. Frauenquote interessiert keine Sau.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Ich bin Marilena Behrens und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Seid ihr Fußballfans? Ich gebe zu, ich schaue mir eher selten Spiele an. Und trotzdem finde ich die Diskussion rund um den Sport immer wieder spannend. Vor allem, wenn es um Themen wie Macht, Geld und Mitbestimmung geht. Denn in letzter Zeit stellt sich immer wieder die Frage, wem gehört eigentlich der Fußball? Immer häufiger sehen wir nämlich, wie Vereine von Großinvestoren übernommen werden. Spieler wechseln für Millionen Beträge und die kommerzielle Seite des Sports drängt die eigentlichen Werte in den Hintergrund. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet es eigentlich für die Fans, wenn ein Sport, der so viele Menschen begeistert, immer mehr von finanziellen Interessen bestimmt wird? Und genau darüber habe ich mit Oke Göttlich gesprochen. Er ist Präsident vom FC St. Pauli, dem Hamburger Kiezverein, der dafür bekannt ist, gerne mal eigene Wege zu gehen. Und mit der Gründung einer Genossenschaft vor kurzem erst haben sie etwas geschaffen, das es im Profifußball so noch nie gegeben hat. Dabei geht es um die Frage, wie kann ein Verein unabhängig, demokratisch bleiben und gleichzeitig in einer Branche bestehen, in der Millionen von Investoren fließen? Aber die Frage, wem gehört der Fußball, ist nicht nur eine finanzielle. Vielleicht erinnert ihr euch an die Kontroversen um politische Statements wie das Verbot der Regenbogenbinde bei der letzten WM. Es gibt Menschen, die sagen, Fußball soll unpolitisch bleiben. Aber ich frage mich, ob das ehrlich gesagt überhaupt geht. Und der FC St. Pauli steht wie kaum ein anderer Verein dafür, dass Fußball mehr ist als ein Spiel und Haltung nicht nur erlaubt, sondern sogar notwendig ist. Und ich freue mich, über dieses spannende Thema heute mit meinem Gast Oke Göttlich zu sprechen und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Moin Oke, schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja,
wie du vielleicht siehst, ich habe extra heute hier meinen St. Pauli-Fanschal für dich rausgeholt.
Ja, ich war sehr erstaunt, aber dachte, da du ja neulich im Stadion warst und ich mich darüber schon sehr gefreut habe, war das schön auf jeden Fall zu sehen.
Und ich habe in dem Zuge drüber nachgedacht, wann ich denn eigentlich überhaupt zum allerersten Mal den St. Pauli spielen habe sehen im Stadion. Und ich würde sagen, dafür, dass ich in Hamburg geboren, aufgewachsen bin, war das verdammt spät. Das war irgendwie so als Teenager und ich bin mit einer Freundin, erinnere ich mich noch, es war ein sehr kalter Tag, sind wir irgendwie am Millerntor-Stadion vorbeigelaufen und dann haben uns tatsächlich Leute draußen für, ich glaube, es waren 5 Euro oder so, 2 Tickets verkauft. Und dann sind wir, das Spiel, es hat sogar schon gelaufen und wir sind dann irgendwie ins Stadion rein und das war auf jeden Fall irgendwie mein erstes St. Pauli-Spiel. Und jetzt würde mich natürlich, du bist ja viel tiefer drin im St. Pauli, aber kannst du dich noch an dein allererstes Spiel erinnern?
Kann ich, aber mich interessiert erst eine Frage, wie ihr euch dann gefühlt habt, als ihr reingegangen seid. Ihr seid ja, nehme ich an, nicht des Fußballspiels wegen so sehr rein, sondern mal gucken, wie es da ist. Und mich interessiert jetzt erstmal, wie ihr es da so fandet, weil es bei St. Pauli ja immer dieses Thema gibt, spielen wir für die Fans Fußball? Oder ist Fußball für die Fans da, die Lust haben, einen schönen Nachmittag zu verbringen?
Also mein erster Gedanke wäre, das eine schließt das andere nicht aus. Aber um deine Frage zuerst zu beantworten, ich glaube, also wir beide waren zu dem Zeitpunkt jetzt keine Fußballfans in dem Sinne. Aber was ich auf jeden Fall noch gut erinnere, ist, dass uns die Atmosphäre da total gecatcht hat. Es war irgendwie, wir standen auf jeden Fall in irgendeiner, ich glaube, wir standen wahrscheinlich sogar in der Südkurve oder so. Und es wurde irgendwie gesungen und es war laut und es war eine gute Atmosphäre und irgendwie auch sehr positiv. Also man hatte jetzt nicht das Gefühl, auch wenn es hauptsächlich Männer um einen herum standen, war es nicht so, dass wir uns jetzt zum Beispiel irgendwie als 2 junge Frauen irgendwie unwohl gefühlt hätten in dem Moment. Und deswegen habe ich da eigentlich eher positive Erfahrungen oder Erinnerungen dran, ja.
Ja, auch schön, dass du das sagst, weil es gibt wirklich auch gerade in der Fanszene natürlich in den letzten Jahren wahnsinnig viele Bemühungen, natürlich das Thema Awareness ganz grundsätzlich und auch gerade das Thema Frauen, Mädchen in Fußballkontext, gerade als St. Pauli anders, neu und deutlich fortschrittlicher zu denken, wofür die St. Pauli-Fans auch sehr kritisiert werden. Also es gibt Banner gegen St. Pauli-Fans, wo dann häufig gesagt wird, keine Frauen in den ersten drei Reihen und so weiter, also um sozusagen diesen vermeintlichen Klassenkampf, also ne, dieser komische FC St. Pauli, der so für Diversität und Integrität und den Regenbogen und so weiter steht, immer in seiner Art zu denken, zu desavouieren und ihm immer sozusagen mitzuteilen, hört auf mit eurer, ich meine, es ist wie die gesamte gesellschaftliche Debatte gerade, hört auf mit dieser Wokeness, weil die spaltet die Gesellschaft ja vermeintlich so sehr. Und deshalb ist es total schön, dass du das sagst, dass es damals schon für dich so war, dass du dich nicht unwohl gefühlt hast, weil da sind sehr viele Bemühungen dabei und drin, die vor allen Dingen unsere Fanszene machen. Aber um die erste Frage jetzt nochmal zu beantworten, mein erstes Spiel, ich weiß nicht, gegen wen wir gespielt haben. Und das beantwortet die Frage ja auch für mich so ein bisschen, ging ich damals wegen des Fußballs oder wegen der Freunde, der Community und eigentlich auch dem Gesamtzusammenhang also hin. Und ich muss ganz klar sagen, weil ich das erste Spiel nicht mehr erinnere, ist jetzt knapp 30 Jahre her, ist es so, dass mich eben auch, wie du es sagst, die Atmosphäre, die Menschen, das Gefühl zumindest nicht mehr losgelassen hat. Man ist mit vielen Menschen, wo man sehr viel übereinkommen finden kann. Also in politischen, gesellschaftlichen, sozialen Themen. Wenngleich natürlich bei 30.000 Menschen die Heterogenität wahnsinnig groß ist und trotzdem hat man so das Gefühl, es gibt so gewisse konsensuale Themen, aber seitdem ich in Hamburg bin, durchgängig, ich würde sagen, ich habe sehr, sehr wenig Spiele verpasst.
Du hattest ja aber auch in der Zwischenzeit eine ganze Menge andere Dinge zu tun. Du hast nämlich auch ein Musiklabel gegründet. Gibt es da irgendwelche, würdest du sagen, Überschneidungen zwischen Musik und Sport? Also hast du da irgendwie so Parallelen erlebt?
Ja, ich würde sogar den Überbegriff Kultur mal nehmen, ne? Also Kunst, Fußball, Fußballkultur hat für mich wahnsinnig viel mit Unterhaltung, auch wenn das dann das böse Wort sozusagen dafür vermeintlich ist, zu tun. Und was fasziniert Menschen daran? Und woher kommt diese Faszination für Schönes im Sinne von, was macht Menschen Freude, was gewinnt Menschen, etwas zu tun? Und das dann innerhalb von Communities zu organisieren, die dann auch immer natürlich auch einen politischen, subkulturellen einen Background haben können und natürlich, und das da komme ich ja nicht aus meiner Haut und meiner Sozialisation raus, vielleicht auch als etwas Gesellschaftskritisches zu betrachten, um Themen anzuschieben, die mir wichtig sind, soziale Ungerechtigkeit, nicht jede Kommerzialisierung sozusagen mitzugehen und da so ein bisschen, das reizt mich mein ganzes Leben.
Du hast ja auch eben schon davon gesprochen, dass der St. Pauli, FC St. Pauli dich vor allem irgendwie auch eingenommen hat aufgrund der Kultur, also die dort gelebt wird. Und jetzt habt ihr vor allem auch abseits vom Fußballfeld etwas getan, was bisher vor allem im Profifußball einmalig ist. Ihr habt nämlich mit dem FC St. Pauli eine Genossenschaft gegründet. Das klingt jetzt erstmal rein rechtlich, aber ist ziemlich spannend. Und vielleicht kannst du einmal erzählen, warum habt ihr das gemacht und was ist daran, beziehungsweise erstmal, was ist daran so besonders?
Genau, also es geht im Kern darum, Profifußball ist sehr geldintensiv und ja, der FC St. Pauli benötigt Geld, um in der ersten oder zweiten Bundesliga ordentlich mithalten zu können. Und andere Vereine bedienen sich Fremdkapital- und Eigenkapitalmaßnahmen und holen sich eben Investorinnen oder Investoren rein. Und diese Investorinnen und Investoren haben dann natürlich mit dem Geld, was sie geben, auch ein deutliches Mitspracherecht. Das ist für den FC St. Pauli undenkbar, dass Einzelne
Warum?
Bestimmen. Weil wir, für uns ist eben, wie gesagt, dieses, wir haben es über den Stadionbesuch bereits, die Community ist die, die den FC St. Pauli geprägt hat. Seit Mitte der 80er waren es nicht Präsidenten und Vereinsführungen und die diesen Verein im Grunde genommen in seinem Wesen gestaltet haben, sondern es waren immer die Fans, die Mitglieder, die Community, die sich für Geflüchtete, gegen Sexismus und für ihr Viertel eingesetzt haben. Und dafür ist dann das Thema, wie können wir, sage ich mal, in Anführungsstrichen dem Kapitalismus dieses Profifußballs entsprechen und auf der anderen Seite aber unseren eigenen Weg gehen, Geld zu generieren, welches wir mit den Menschen gemeinsam verantworten, gemeinsam ausgeben und den Menschen eben ein Stück Stadion, weil mit einem Genossenschaftsanteil erwirbst du einen Teil des Stadions, in dem Sinne zurückzugeben und darüber auch mitbestimmen zu dürfen. Das ist die Idee der Genossenschaft. Wir wollen, wenn es gelingt, über 20 Millionen Euro gerne einsammeln, bis hin zu 30 Millionen, wo wir dann sagen, damit können wir als FC St. Pauli unsere Bilanz so aufstellen, dass wir wieder investitionsfähiger werden. Und die große Idee ist, den erfolgreichstmöglichen Fußball vor den meistmöglichen Menschen, damit unsere Werte von möglichst vielen zumindest mitbekommen werden, um den Diskurs anzustoßen.
Auf den Punkt würde ich gerne nochmal später zurückkommen, auf diese sozusagen Werteanlage, die so eine Art der Genossenschaft ja vielleicht auch sein könnte, neben der finanziellen Wertanlagen. Trotzdem würde ich nochmal kritisch nachfragen, also die Genossenschaft bietet ja den Fans die Möglichkeit, eben sich zu beteiligen. Aber es kostet eben auch natürlich Geld, so einen Anteil zu kaufen, nämlich 850 Euro. Und ich glaube, das ist für einige Menschen sicherlich schon eine Hürde. Deswegen, glaubst du, dass der Zugang zur Genossenschaft wirklich allen Fans offen steht? Oder könnte das Modell am Ende auch eher so eine Art exklusive Club-Atmosphäre schaffen, die quasi dann nicht im Sinne der breiten Fangemeinschaft ist?
Also es ist eine total korrekte Frage, der wir uns wirklich auch wahnsinnig lange gewidmet haben. Wie gestaltest du es am besten? Und es ist tatsächlich so, je geringer der Preis wird, umso mehr Leute brauchst du, um zu einem Ergebnis zu kommen. Was wiederum die administrativen Kosten und damit eigentlich auch wieder den Anteilspreis in die Höhe treiben würde. Und wir haben unsere Fans gefragt, wir haben unsere Mitglieder gefragt, seid ihr an einer Genossenschaftsidee überhaupt interessiert? Seid ihr an möglichen Anteilskäufen interessiert? Und wenn ja, in welcher Höhe? Und da kam der große Kipppunkt, bis das Interesse sozusagen abbrach, bei deutlich über 1000 Euro. Und dann haben wir uns entschieden, sagen, das können wir nicht machen, eben genau aus den Beweggründen. Wir repräsentieren oder haben auf der einen Seite sehr viele Fans, die eben sich unter Umständen einen Anteilspreis für deutlich über 1000 Euro definitiv nicht leisten können. Wir haben aber auch, und das muss man im Gegensatz dazu beschreiben, wir haben das höchste Pro-Kopf-Einkommen beim FC St. Pauli bei den Stadiongängerinnen, was eine völlig, auch für mich völlig neue Erkenntnis gewesen ist.
Was glaubst du, woran liegt das?
Also es ist ein Hamburg-Thema, es ist auch, und das auch kritisch zu betrachten, natürlich auch ein Gentrifizierungsthema. Es ist natürlich auch das Thema, der FC St. Pauli und seine Kinder sind Kinder des Punks, die aber irgendwann auch erwachsen wurden und auf einmal mehr Geld und Rollen in dieser Gesellschaft übernommen haben. Und St. Pauli war auch immer schon so ein Punkt so zwischen, es gibt ja diesen alten Spruch vom Banker bis zum Punker sozusagen. Also es ist eine sehr durchmischte Fanszene und ganz konkret nochmal, sind die 850 Euro zu viel? Es wird Menschen geben, die sich die 850 Euro nicht leisten können und das finden wir schade. Die haben die Möglichkeit, ansparen zu können. Das war so ein bisschen unser Kompromiss für den berechtigt kritischen Einwand, sind 850 Euro zu viel.
Und es zeigt sich ja auch, wie viel habt ihr jetzt noch mal gerade bis jetzt ungefähr eingenommen?
Na, wir haben jetzt innerhalb von 1,5 Wochen sind wir bei knapp 16 Millionen Euro. Das ist wirklich Wahnsinn und ich kann mich nur bei allen bedanken, die uns dieses Vertrauen auch geben und die auch diese emotionale Investitionen getätigt haben, weil Aktien sind natürlich im Zweifelsfall lukrativer. Ne?
Es ist sicherlich ja auch nicht der allereinfachste Weg, den ihr damit geht, sondern es ist ja schon ein Weg, der unüblich ist, gerade im Profifußball. Wir hatten eben schon kurz angerissen, dass es Vereine gibt, die auch auf Investoren setzen. Ein großer Teil, so wie zum Beispiel RB Leipzig mit Red Bull oder der VfL Wolfsburg mit VW. Und das führt ja aber auch gerade in Fankreisen immer wieder auch zu Kritik, dass Fans sagen, irgendwie geht's im Fußball nur noch um Geld, es geht um Wirtschaft. Und glaubst du, dass sowas wie ihr macht mit der Genossenschaft, dass das so ausstrahlen kann und eine Wirkungskraft haben kann, die auch dann vielleicht andere Vereine zum Nachdenken bringt? Oder ist da im Profifußball langfristig nicht viel verändern wird, weil der Druck einfach zu groß ist?
Weißt du, wir waren der erste Verein, der rassistische Sprechchöre und rassistische Banner im Stadion verbannt hat und das in die Stadionordnung geschrieben hat. Wir waren einer der ersten Vereine, wenn nicht der erste, der die Vermarktung wieder selbst gemacht hat. Und um die Frage ganz konkret zu beantworten, wir erleben bereits jetzt mit dem Start unserer Genossenschaft, dass andere Vereine sehr interessiert an dem Modell sind. Schalke 04 wird wahrscheinlich nachziehen im Anfang des Jahres und auch ihre Genossenschaft an den Start bringen. Ich habe gerade mit Borussia Mönchengladbach gesprochen, die sich zumindest mal austauschen wollen. Also das Interesse an diesem Konzept ist auf jeden Fall groß und ist da. Und das andere ist, dass VW, RB und so weiter ihr Modell fahren, damit auch teilweise erfolgreich sind.
Also du meinst vor allem, also beziehungsweise so wie ich das verstehe, sind sie ja auch vor allem erfolgreich, weil sie mehr Mittel zur Verfügung haben.
Sie haben deutlich mehr Mittel zur Verfügung und vor allen Dingen, und das vergessen wir immer wieder in jeder Diskussion, und damit geht eben auch die gesellschaftliche Akzeptanz verloren. Und wenn die Leute das jetzt wirklich wüssten, was ich gleich sage, deshalb sage ich es auch nochmal, es gibt auch natürlich steuerliche Vorteile, die sich diese Konzernvereine durch Gewinn- und Verlustabführungsverträge, so heißt das, dass du zwischen Gesellschaften sozusagen Geld in Anführungsstrichen Verluste kompensieren kannst oder Gewinne abziehen kannst. Das geht nachher am Ende auf das Konto der Steuern oder der Steuereinnahmen und damit auf unser Gemeinwohl. Das heißt, dort werden in dem Sinne sogar fast Steuersparmodelle initiiert. Und das ist etwas, wo wir eben sagen wollen, das ist nicht das, was unser Belang ist, weil ich darf so viel zumindest verraten, das war vor meiner Zeit, vor 13, 14 Jahren gab es schon einen Energy-Drink-Anbieter, der auf jeden Fall Lust hatte, den FC St. Pauli zu übernehmen, statt einen anderen Verein. Ich sage jetzt mal, aus Markenstrategie wäre das bestimmt gar nicht so blöd aus deren Sicht gewesen für den FC St. Pauli, undenkbar.
Und wenn jetzt zum Beispiel Astra käme und euch eine Riesensumme anbieten würde?
Ja, also dann würden wir mindestens, so offen bin ich und so klar bin ich dabei auch, zumindest mal drüber sprechen, dass sie uns ein Angebot machen würden. Astra ist ja inzwischen auch InBev und Riesenkonzern, glaube ich. Am Ende, der FC St. Pauli gehört seinen Mitgliedern und das wird auch so, also zumindest in meiner Amtszeit wird es so bleiben, und wir haben Aufsichtsrat und wir haben Gremien, die ganz sicher für 50+1 und Partizipation und Mitglieder sprechen.
Das heißt, die Genossinnen und Genossen achten jetzt auch darauf, dass es kein Astra-Stadion benannt.
Genau, das ist ja eine der großen Sorgen. Nein, also die Genossen, selbst wenn die Genossinnen nachher so drauf wären, dass sie sagen, wir wollen jetzt ja mehr Rendite vielleicht irgendwann bekommen und wir verkaufen jetzt den Stadionnamen, da müssten sie wiederum auch den e.V. fragen, ob das okay wäre. Also wir haben sozusagen so eine doppelte Absicherung mit ein paar Rechten und Pflichten, die dann auch so sind, dass genau das eben nicht passieren darf. Genauso wenig, wie wir jetzt das Stadion an einen Investoren oder so verkaufen könnten und der dann den Astra Dome draus machen könnte.
Und du hast gerade schon gesagt, dass der FC St. Pauli irgendwie auch immer schon so ein bisschen so ein Vorreiter war. Auch gerade wenn es darum geht, Haltung zu zeigen, also wie zum Beispiel Aktion Kein Fußball den Faschisten. Es gibt wiederum Menschen im Profifußball, die sagen, dass der Fußball Fußball sein soll und dass Politik da einfach absolut nichts zu suchen hat. Wie stehst du dazu, zu solchen Aussagen?
Naja, das ist ja fast self-fulfilling. Ich finde, alles, was wir tun, ist politisch. Das Wasser, was wir trinken, ist genauso politisch, wie ein Fußball politisch ist. Und ich halte davon gar nichts, weil Sport am Ende ein Ausdruck eines gesellschaftlichen Ausdrucks ist. Und wir als FC St. Pauli sind eine Kulturinstitution. Und diese Kulturinstitution hat eine Meinung und eine Stellung zu, ob nun tagesaktuellen oder grundsätzlichen politischen Fragen und Ausrichtungen. Und da wird sich auch wiederum während meiner Zeit, solange ich das beeinflussen kann, nichts dran ändern. Und ja, alles andere ist konservativ.
Was ich mich auch immer frage, gerade weil Fußball so eine wahnsinnig große Wirkungskraft hat, so viele Menschen anzieht und gleichzeitig auch damit ja so viel Macht irgendwie hat, eigentlich was zu bewegen, frage ich mich immer, gibt es nicht, sollten nicht Vereine und vielleicht sogar Spielerinnen und Spieler noch stärker nach draußen gehen mit ihren Werten, die sie vertreten, sofern sie in die Demokratie passen? Aber gleichzeitig wird ja auch immer wieder gesagt, so, wow, wir haben da irgendwie Angst vor, oder es wird sogar teilweise unterbunden, wie irgendwie Verbot von Regenbogenfahren oder.
Ja, also das ist jetzt insofern diffizil, weil es muss auch eine Glaubhaftigkeit da sein, eine Glaubwürdigkeit. Und das ist natürlich schon so, du kannst dann, ich sag mal, wie der VfL Wolfsburg jüngst, jetzt nicht um den VfL Wolfsburg hier reinzureden, aber sie sind eben sehr interessiert an Diversitätsthemen und als Verein kümmern sie sich um Diversitätsthemen. Wenn sie dann aber natürlich Spieler haben, die die Regenbogenbinde öffentlich bei Terminen verneinen und dagegen dann sogar noch wettern, dann hast du keine gesamtheitliche Glaubwürdigkeit. Bei uns ist es auch so, dass wir sagen können, Spieler wechseln jetzt nicht wegen unserer politischen Stellung ausschließlich zum FC St. Pauli, aber wir ziehen natürlich durchaus auch Charaktere an, die sich damit identifizieren können. Und wir haben jetzt einen Kapitän, wie wir ihn beim FC St. Pauli wahrscheinlich noch nie gehabt haben. Das muss man auch mal ganz ehrlich so sagen.
Jackson Irvine.
Genau, Jackson Irvine, der ist Kapitän der australischen des Nationalteams.
Den habe ich übrigens letztens hier auf St. Pauli bei Edeka getroffen. Und ich muss sagen, ich war wirklich, ich war starstruck.
Ja. Und der ist, ich meine, für ihn ist Musik, Vinylplatten hören, für LGBTQ+-Rechte kämpfen und sich dafür einzusetzen, dafür ein Zeichen zu setzen, in einer Spielergewerkschaft sein. Also er ist aus sich heraus ein Mensch, der so sehr versteht, dass alles, was wir tun, irgendwie eine Wirkung haben kann. Und der hat hier seine Heimat gefunden. Und das sage ich jetzt natürlich, bei dem Fußballclub gelandet zu sein, der das seit 40 Jahren in sich trägt und eigentlich auch programmiert.
Genau, das eine ist ja auch, dass es ist sicherlich irgendwie wichtig, dass nach draußen zu tragen als Botschaft. Und das andere ist ja aber auch, das Ganze wirklich sich so dafür einzusetzen, dass sich strukturell etwas verändert, was ihr jetzt zum Beispiel vielleicht mit der Genossenschaft unter anderem versucht. Es gibt zum Beispiel, es gibt Studien aus England, die zeigen, dass häusliche Gewalt vor allem gegen Frauen, vor allem an Tagen von Fußballspielen massiv ansteigt. Und da frage ich mich zum Beispiel, ist das nicht wirklich ein Thema, wo Vereine viel mehr Verantwortung übernehmen sollten?
Ja, es ist spannend, dass du genau das Thema aufnimmst. Die Transformation und dieses Man bewegt was, kann ich so ein bisschen an meiner eigenen Person festmachen. Ich glaube ganz fest daran, dass wir proaktiv, progressiv nach vorne denken müssen und begebe mich deshalb ganz bewusst auch in ein Spannungsfeld, in dem ich zum Beispiel im Präsidium des Verbandes ja auch sitze, also in der DFL, wo ganz viele unserer Leute sagen, hey, da dürfen wir nicht mitmachen, wir müssen Opposition sein. Ich vertrete genau den Gegenaspekt und sage, wenn der FC St. Pauli dort mit am Tisch sitzt, dann werden die schlechten Entscheidungen, die dort getroffen werden, ein bisschen weniger schlecht. Und allein für dieses bisschen weniger schlecht lohnt es sich, sich in dieses Spannungsfeld zu begeben, wo ich natürlich manchmal auch Dinge mittrage, wo ich sage, aus einem Demokratieprinzip heraus, wo ich dann sage, oh, würde ich jetzt alleine hier auf der Wiese sitzen, dann würde ich das wahrscheinlich nicht so entscheiden. Aber das ist eben auch das Prinzip Demokratie, wo man auch, sage ich mal, Dinge verknusen muss und mitmacht, die man vielleicht selber nicht 100% fühlt. Und das wünsche ich mir von Menschen insgesamt, dass man dieses Thema auch in dieser politischen Situation, in der wir jetzt gerade sind und in diesem Klima, in dem wir gerade leben und arbeiten und sind, dass sie sich einbringen und dass sie ehrenamtlich auch politisch sich engagieren, weil es ein Stück weit größere Repräsentation ermöglicht. Und ich kann gar nicht oft genug sagen, wie wichtig es ist, auch wenn man frustriert ist über manche Entscheidungen, die man in Gruppen trifft. Und jeder kennt das, wenn man mit Freunden oder Freundinnen in Urlaub fährt und der eine möchte in die Bar A, der nächste möchte in die Bar B. Man findet ja auch zueinander und hat trotzdem Spaß. Und
ich stelle mir es trotzdem gerade in so einem Kontext vom DFL teilweise wirklich frustrierend vor. Also es sind ja vor allem, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber es ist ja schon auch einfach immer noch eine sehr, sehr männerdominierte Branche. So, du bist auch ein weißer Mann.
Genau,
so.
Absolut.
Aber trotzdem, wenn ich jetzt überlege, ich würde mit bestimmten Werten da reingehen und da kommen Menschen oder sind Menschen drin in den gleichen Kreisen in der Branche, die vielleicht ganz anders ticken. Und ich muss aber damit leben, dass Entscheidungen auch getroffen werden, die gar nicht meinen Werten entsprechen. Das ist frustrierend, würde ich sagen.
Ist es, aber Sinneswandel, nicht nur der Name des Podcasts, sondern auch beim FC St. Pauli permanent inhärent, weil wir das erste Fanladenprojekt in ganz Deutschland, das heißt eine sozialpädagogische Arbeit für Fans angeboten, waren der erste Fußballclub mit einer Frauenquote, ganz bewusst, obwohl ich zum Beispiel, ich bin insofern kein Freund von Quote, weil ich finde, es muss eine Selbstverständlichkeit sein, wofür man eigentlich keine Quote braucht. Aber ich habe gemerkt, wir brauchen diese Quote, um jetzt übrigens im Präsidium beim FC St. Pauli, auch wenn ich als Präsident ein Mann bin, wir 5 Personen sind, 3 Frauen, 2 Männer und im Aufsichtsrat, ich im Grunde genommen Chefinnen habe, weil wir 4 Personen weiblich, 3 Personen männlich haben. Aber wenn wir über Diversität sprechen, müssen wir auch sagen, der nächste Schritt zum Beispiel für den FC St. Pauli ist, wir haben viel zu wenig Menschen in unseren Gremien, auch andere Hautfarbe. Wir sind alle weiß. Wir haben viel zu wenig Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen. Wir sind weitestgehend, sage ich jetzt mal, aus Hamburg oder mindestens Deutschland. Und das ist eben so ein Punkt, der FC St. Pauli will auch nicht der, hey, wir wissen immer alles besser, wir sind immer der Erste oder die Ersten, sondern wir haben noch wahnsinnige Schritte zu gehen. Und wiederum in der DFL ist es aber so, da werden wir für ganz viele Themen 0,0 ernst genommen. Frauenquote interessiert keine Sau. Unsere Repräsentantinnen des Vereins, denen wird auf Veranstaltungen der DFL oder bei Auswärtsspielen, sagen sie zu mir guten Tag und zu den Frauen vielleicht mal guten Tag gesagt, aber keine einzige proaktive Frage gestellt.
Krass.
Und es ist sogar passiert, dass die Aufsichtsratschefin schon mal gefragt worden ist,
ob sie Praktikantin ist.
Ja, nee, noch krasser, ob sie denn jetzt nicht mal den Kaffee holen wollen würde.
Boah.
So, also das ist der, das ist
einerseits
jetzt, das
überrascht
ist,
es mich, andererseits so, überhaupt nicht.
Und das ist so, und das ist eben, und deshalb sage ich immer, es hört sich so absurd an. Gerade im Fußball, gerade in diesen konservativen, krassen Zirkeln, diese Arbeit zu machen, ist so wichtig. Und ich habe auch immer bei uns intern gesagt, am wichtigsten ist, dass der alte weiße Mann, gerade die müssen dafür einstehen und auch sagen, ey, wir wollen mehr Diversität, wir wollen das und nicht, hey, wir bleiben unter uns, weil wir können das so viel besser als alle anderen, nur wir verstehen, was Fußball ist. Das ist ja totaler Bullshit und das ist so dieses Vorleben oder das zumindest damit anstoßen ist so wichtig, weil diese ganze gesamte Diskurs ist ja so kaputt.
Du gibst
das
mir gerade die perfekte
Haltung.
Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil ihr habt euch ja wirklich vor wenigen Tagen entschieden oder zumindest nach draußen kommuniziert, dass ihr euch von X, ehemals Twitter, als FC St. Pauli verabschiedet habt. Und es sind jetzt schon einige Vereine dazugekommen, die sich dem angeschlossen haben. Ich glaube, Werder Bremen und ich weiß nicht, wer der zweite Verein war. Aber hat das auch damit zu tun, dass ihr sagt, so, wir haben keinen Bock mehr auf diesen, ich sag jetzt mal, Fake-Diskurs? Und gleichzeitig frage ich mich, um die kritische Frage hinterherzustellen, ist das nicht eine vertane Chance, weil man einfach auf einer Plattform nicht mehr präsent ist, die trotzdem ja ein Ort ist, den man auch mitgestalten kann, wo es nur jetzt wahrscheinlich immer schwieriger wird?
Also wir haben die Diskussion auch natürlich ewig lange geführt und auch da, und das ist das Schöne am FC St. Pauli, unsere Mitglieder und Fans haben bereits vor knapp 2 Jahren uns gebeten, der FC St. Pauli möge Twitter X bitte verlassen. Wir haben damals noch genau diese Argumentation gehabt, wir wollen in diesem Diskursraum zumindest gerade nur noch für unsere politischen Themen, nicht mehr unsere allgemeinen und die Fußballer trainieren und sie haben heute ein braunes und kein weißes Shirt an und auch keine Werbung und so weiter, haben wir alles nicht mehr gemacht, sondern nur politische Botschaften, ganz bewusst. Um dann aber mehr und mehr festzustellen, und spätestens mit der US-Wahl natürlich und auch dem damit einhergehenden Thema Elon Musk, Einbringung in die Regierung, dass eben wahnsinnig viel Manipulation, das hätte man schon vorher wissen können, aber für uns war das sozusagen der Stand, der absolute Oberpunkt, zu sagen, okay, hier ist kein Diskurs gewollt. Das ist für uns so der Punkt, wo wir sagen, der ist nicht gewollt, dann sind wir da raus. Und jetzt nochmal, das ist nicht, um jetzt sich selbst zu belobigen, sagen, ja, dann sind wir eben der Erste, der den Schritt geht und vielleicht folgt uns auch niemand, ist uns aber auch egal. Also wir machen das ja nicht, weil wir denken, uns folgt dann niemand. Dann war natürlich Guardian und BBC und alle waren dann irgendwie interessiert dran, weil wir als erster Club einer ersten Liga europäisch das gemacht haben. Und ich kann nur sagen, und das ist ein allgemeines Thema, das, was wir auf Social Media natürlich erleben, dass wir immer nur in unseren Bubbles sind. Und damit meine ich linke genauso wie rechte Bubbles. Ja, ist auch ganz elementar. Wir müssen mal wieder rausgehen und uns Leute anhören. Wir müssen aus unserer, ich sag jetzt mal bewusst, St. Pauli-Wohlwillstraße auch mal raus und mal hören, wie es in Parchim ist. Und wie es den Menschen da geht. Weil das kriegen wir gar nicht mit.
Ja, fahrt vielleicht mal mit dem Tourbus dahin fahren.
So mit dem Tourbus dahin fahren, genau. Und einfach diesen Austausch mit Menschen hinzubekommen. Und da ist natürlich der Fußball wiederum wahnsinnig schwierig, weil der FC St. Pauli fährt dann auswärts nach Halle. Da hast du eine ganz andere Community. Natürlich eine politisch auch völlig anders gefärbte Community, aber da werden wir natürlich hasserfüllt empfangen. Und der FC St. Pauli macht einen Holocaust-Gedenktag oder erinnert an die Reichspogrom-Nächte im November und die schrecklichen Vorgänge. Und niemand kann ertragen, was unter Social Media an Kommentaren bei uns da steht. Also das ist eben dieses hasserfüllte einfach nur dagegen sein, weil es nicht der eigenen Bubble entspricht, das macht unsere Gesellschaft wirklich ganz hart kaputt. Und das ist für uns der Punkt gewesen, zu sagen, ey, da ziehen wir uns jetzt auf jeden Fall schon mal raus.
Ihr bleibt ja auch trotzdem weiterhin präsent, so wie ich das verstehe, im Diskurs, in der Gesellschaft, vielleicht umso mehr. Ich muss jetzt zum Abschluss einfach eine richtig, richtig fiese Frage stellen. Meine letzte Frage, und zwar, ihr seid Vorreiter, wenn es darum geht, politische Anstöße zu geben. Ihr seid aber aktuell nicht Vorreiter in der ersten Bundesliga. Also jetzt gerade Stand seid ihr, glaube ich, auf Platz 16 der FC St. Pauli, also Relegation. Was denkst du, wie stehen da auch vielleicht so deine Hoffnungen? Wo wird der FC St. Pauli am Ende dieser Bundesliga stehen?
Ja, also Ziel ist es, auf Platz 15. Oder anders gesagt, wir wollen die Klasse unbedingt halten. Aber auch da sind wir wieder bei Struktur- und Systemfragen. Es gibt einen internen Geldverteilungsschlüssel im Profifußball, gegen den natürlich der FC St. Pauli auch seine kritische Meinung hat. Und der bevorteilt die oberen Top 5 Vereine massiv. Und man erkennt es am Ende darin, es gibt 4 Vereine, Heidenheim, Bochum, Kiel, St. Pauli, die ungefähr in der gleichen finanziellen, wirtschaftlichen Blase schwimmen. Das nächste Segment, so Mainz, Augsburg, eigentlich etwas kleinere Städte als jetzt Hamburg und St. Pauli und so weiter, haben bereits 30 Millionen Euro pro Jahr mehr zur Verfügung, um Spieler kaufen zu können oder in ihre Sportinfrastruktur zu investieren. Und das ist eben etwas, das kriegst du nicht oder nur sehr schwer mit sehr vielen guten Dingen und auch ein bisschen Glück kompensiert. Und deshalb versuchen wir, all unser Glück herauszufordern. Aber Glück kann man nicht nur herausfordern und darauf hoffen, sondern das ist eine ganz wichtige Einstellung auch für uns. Glück erarbeitest du dir. Und die Jungs an der Kollaustraße, unser Trainingszentrum, geben richtig Gas. Und ehrlicherweise, Platz 16 ist zum jetzigen Zeitpunkt okay. 15, 14 wären für uns natürlich dann der Wunsch. Genauso wie das zweite große Ziel in dieser Saison, dass die Genossenschaft ein Erfolg wird. Und dann wäre die Saison 2024, 2025 auf jeden Fall würde ein sehr schönes Ende finden.
Ich sag jetzt mal als absoluter kein Fußball-Nerd, das klingt total realistisch. Also ich bin da voll bei dir. Ich glaube an euch, dass ihr das schafft. Und erstmal möchte ich mich aber ganz herzlich bei dir bedanken. Ich habe wahnsinnig viel neu dazugelernt in einem Bereich, mit dem ich mich eigentlich nicht so wahnsinnig gut auskenne, der mich aber irgendwie fasziniert. Und vielen Dank, Oke, für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Und ich finde das einen guten Ansatz und vielleicht auch als Inspiration weitergehen, auch mal Segmente sich anzugucken, wo man das gar nicht erwartet, dass es vielleicht auch in diesem Podcast passt, aber wo Leute sich bemühen, ein paar Dinge zu verändern. Und mir macht Veränderung Spaß, mir macht Transformation Spaß und hat auch Spaß gemacht, hier mit dir zu sprechen. Danke.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge mit Oke gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und falls ihr meine Arbeit finanziell supporten wollt, dann könnt ihr das ganz einfach via Steady oder indem ihr mir einen Betrag eurer Wahl an paypal.me/Sinneswandelpodcast schickt. Dann bleibt dieser Podcast nämlich auch ohne Werbung. In den Shownotes findet ihr wie immer alle Infos und Links zur Folge. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.